Wir kommen jetzt zu dem Vortrag von Ulrich Oevermann, der über das Verhältnis jetzt formuliert, also Adorno als empirischer Sozialforscher im Blickwinkel der heutigen Methodenlage, und damit hat er natürlich schon die These seines Vortrags formuliert und das, was ihn natürlich auch als Soziologen besonders wichtig für die Entwicklung der Soziologie gemacht hat, nämlich eine mit der objektiven Hermeneutik eine Methodologie zu entwickeln, die in kontrollierter Weise ein fallrekonstruktives Vorgehen ermöglicht, eine Methodologie, wie er ja eben in dem Vortrag bei Herrn Reiche in einer Nebenbemerkung schon angedeutet hat, die Adorno nicht hatte, die er aber hätte eigentlich entwickeln müssen, wenn er ein methodisches Vorgehen für seine Form der Analyse sozialer Sachverhalte entwickelt hätte. Herr Oevermann, bitte, genau.
Ich sollte vorher allerdings noch schnell etwas ankündigen, was den Ablauf der Veranstaltung anbetrifft. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir morgen Vormittag uns nicht mehr hier treffen können, sondern in den Räumen 311 und 411 im Hauptgebäude drüben. Das ist von hier aus gesehen, sind das die Räume, wenn Sie durch die Rotonde durchgehen würden, in das Eingangsvestibül, jeweils rechts und links die Seminarräume auf Erdgeschosshöhe. Also vom Haupteingang aus, vom Grüneburgweg, am Haupteingang, dann müssen Sie auf das Podest, halbe Höhe, jeweils rechts und links. Rechts der 411 und links der 311. Also meine Betrachtungen stehen unter dem Titel Adorno als empirischer Sozialforscher im Blickwinkel der heutigen Methodenlage. Und sie werden geleitet von der Frage, was können wir heute noch in der empirischen Sozialforschung von Adorno lernen, welche seiner Argumente sind gültig und nach wie vor nicht eingelöst, in welcher Richtung müssen wir die von ihm entwickelte Position weiterentwickeln und was an ihr ist heute nicht mehr haltbar. Dieses Unterfangen ist also darauf aus, Adornos Position zu aktualisieren und für die Zukunft fruchtbar zu machen. Es kümmert sich nicht darum, Adornos Denken im Sinne eines Memorials historisch im Zusammenhang seiner zeitgenössischen Problemlage zu würdigen. Das war auch explizit nicht die Aufgabe dieser Tagung. Es ist schon gar nicht hagiografisch angelegt und es darf sich nicht scheuen, dort, wo Einwände sich aufdrängen, sie auch zu benennen. Allerdings ist diese Form der Kritik nicht als eine grundsätzliche an Adornos Position misszuverstehen, sondern als eine, die versucht, den von ihr vorgezeichneten Weg für die sozialwissenschaftliche Forschungspraxis gangbarer zu machen. Können Sie mich einigermaßen verstehen? Ich weiß, dass es hier akustische Probleme gibt. Ist das okay, ja? Bitte? Gut. Adornos zu vielen Anlässen und bei vielfältigen Gelegenheiten geäußerte Kritik an der empirischen Sozialforschung oder am Social Research, wie er diese auch gerne bezeichnete, um zu signalisieren, dass er in seinem US-amerikanischen Exil die vom Social Problem Approach geprägte amerikanische Forschungspraxis von innen zu kennen gezwungen war, lässt sich, das möchte ich als erstes zeigen, auf die Generalthese einer Kritik am subsumptionslogischen Vorgehen in der Datenerhebung und Auswertung verdichten. Immer wenn die Verdoppelung von Fakten moniert wird, an deren Stelle eine theoretische Durchdringung oder Erschließung der Erfahrungsdaten zu treten hätte, oder wenn daran erinnert wird, dass die theoretische Bestimmung des Zusammenhangs in den beobachtbaren Phänomenen nicht in der Sammlung, Reibung oder Addition von Einzeltatsachen sich erschöpfe, dann ist diese Kritik an der Subsumptionslogik angeschlagen. Und ich möchte vorweg eine kurze Bemerkung machen, warum man Adorno sofort Recht geben kann darin, dass die subsumptionslogische Forschung auf eine Verdoppelung der Fakten hinausläuft und bezüglich der Überprüfungskraft von Konjekturen oder Theorien letztlich auf die Logik hinausläuft, dass man hinten herausbekommt, was man vorne reingesteckt hat. Das liegt schlicht und einfach daran, dass, und das verstehe ich unter einem subsumptionslogischen Ansatz, dass gewissermaßen nach vorgegebenen operationalen Regeln erfassbare Daten unter vorgefasste Kategorien oder klassifikatorische Begriffe, Variablen untergeordnet eben subsumiert werden. Und das führt dann dazu, dass diese so zugerichteten Instrumente, die man zur Subsumption benötigt, also Erhebungs- und Messinstrumente, in der Regel ja in der Theoriesprache der zu überprüfenden Hypothesen schon formuliert sind und von daher einmal aufgrund von Standardisierung und aufgrund dieser Zirkularität durch Zugehörigkeit zur selben Theoriesprache gewissermaßen das Fenster, durch das die Realität hindurchtreten kann, um Konjekturen zu widerlegen, von vornherein schon so verengt und so verkleinert ist, dass die Chancen der Realität zu widerlegen sehr verringert worden sind. Nun kann man fragen, ja, wie kann man das vergrößern? Natürlich dann, wenn man gewissermaßen ungefiltert die Erfahrungsdaten als solche zur Konfrontation auch zulässt. Was beim subsumptionslogischen Ansatz eben passiert ist, dass wir gar nicht wissen, welche nicht durch die Fenster hindurchgehenden Daten es noch gibt oder welche Realität gewissermaßen unerkannt vom Überprüfungsprozess ausgeschlossen wird. Und deswegen sprechen wir in der objektiven Hermeneutik zum Beispiel von sogenannten natürlichen Protokollen oder Ausdrucksgestalten, die die Totalität der Wirklichkeit, und darauf werde ich später kommen, zur Überprüfung hindurchlassen. Diese Haltung hat Adorno jedoch weit weniger am Schreibtisch der wissens- und erkenntnistheoretischen Reflexion entwickelt, also die Haltung gegen die Subsumptionslogik, als in der konkreten Auseinandersetzung mit einem bestimmten Typus von Datenmaterial in der empirischen Sozialforschungssituation, in die er nicht unvorbereitet, sondern mit dem physiognomischen Blick des künstlerisch geschulten Beobachters hineingegangen ist. Als die wesentlichen Stationen dieses konkreten Forschens können die Studien zu den Horoskopen, zu den Radiokampagnen, zur Authoritarian Personality und nach der Rückkehr nach Frankfurt zur Auswertung der sogenannten Gruppenexperimente zum Thema der Haltungen und Einstellungen der Deutschen zur nationalsozialistischen Vergangenheit gelten. Es lohnt sich also, das kann ich hier noch nicht durchführen, einen genauen Blick in Adornos methodische Bemerkungen über diese Vorgehensweisen zu werfen. Vielleicht eine Stelle, an der zugleich auch eine gewisse Hilflosigkeit sofort offenbar wird, etwa in der Einleitung zu Schuld und Abwehr, das wurde ja vorhin schon mal erwähnt, heißt es dann, der quantitative Teil dieses Berichtes zeigt, wie wir sie zu beantworten versuchten, die Fragen. Schwerer noch wog, unter welche qualitativen Kategorien freies, nicht vorverschlüsseltes und kategorial vorgeformtes Material überhaupt zu bringen sei. Da haben Sie schon die ganze Ambivalenz. Adorno konfrontiert sich mit dem freien, sozusagen vorverschlüsselten Material, aber bezeichnet es schon so, als ob es ein wildes Material sei, das man gewissermaßen jetzt zu bändigen hätte. Und da ist er schon ein Stück weit zum Opfer der Social Research geworden. Er formuliert dann weiter, mit Einwänden wie dem des Hineininterpretierens und der subjektiven Willkür ist zu rechnen. Das ist wieder die andere Seite, die Seite des sozusagen künstlerisch Sensibilisierten. Solche Einwände sind heute so automatisiert, dass sie im Gegensatz zu ihrem ursprünglich kritischen, antidogmatischen Impuls vielfach auf ein Denkverbot hinauslaufen. Überspringe einiges. Insgesamt ist an das aufgespeicherte Wissen und die Erfahrung zu erinnern, welche die Formulierung der Probleme zeitigt. Im Fall der gegenwärtigen Untersuchung, also etwa die Befunde der verzweigten Arbeiten des Instituts zum Autoritätsproblem. Ein weiteres Element der Sicherung der Interpretation ist die konsequente Anwendung des Grundsatzes, dass sie sich nicht auf die isolierte Meinung stützen sollen, die in Einzelaussagen zutage kommt, sondern auf übergreifende Zusammenhänge. Das ist letzten Endes dann doch verkappte Subsumptionslogik, in dem Sinne, dass schon vorhandene Theorien zur Entscheidung über konkrete Interpretationsfragen je schon eingesetzt werden. Adornos Materialkonstruktionen sind nun gerade im konkreten Detail von einer außerordentlichen Hellsichtigkeit, wenn er sie durchführt am Material. Und diese konkreten Einsichten verdichten sich in der einkreisenden Bewegung der geduldigen Durchleuchtung des Details am Ende zu einer treffsicheren und die Gesamtgestalt des untersuchten Gegenstandes prägnant herauspräparierenden Diagnose, aus der ihrerseits die weitreichendsten gesellschaftstheoretischen Schlüsse gezogen werden können. aber wir können nur schwer die Methode ausmachen, die Adorno zu diesen Ergebnissen geführt hat. Geschweige denn, dass wir von ihm ein allgemeines methodologisches Modell der Begründung dieses Vorgehens erfahren, das wir als eine befolgbare und erlernbare Anleitung für eine die Subsumptionslogik vermeidende alternative Sozialforschung hernehmen könnten. Das war, so erscheint es mir, auch eines der Hauptprobleme im Institut für Sozialforschung bis zu Adornos Tod. Seine konkreten Einsichten und Deutungen, wie sie in der Konfrontation mit dem Forschungsmaterial und von seinen Wahrnehmungen im Alltag beständig angestoßen wurden, waren immer treffsicher und für den Fortschritt in den Projekten maßgeblich. Aber wie er zu ihnen gelangt war und wie sie methodisch erzeugt wurden und vor allem in ihrer Geltung abzusichern waren, das blieb doch weitgehend Adornos Geheimnis und musste seiner umfassenden, unwiederholbaren Bildung und künstlerischen Empfindsamkeit zugeschrieben werden. Wie sehr dabei die künstlerische Arbeit kontinuierlich am Werke war, das ließ sich zwar in den für die Standardsoziologie, ob rechts- oder linksorientiert, ohnehin am Rande liegenden Analysen musikalischer Werke nachlesen, blieb aber sonst in der nicht abreißenden, beständigen Begegnung mit Künstlern und vor allem mit Musikern im Kettenhofweg dem Betrieb im Institut weitgehend verborgen. Eine routinisierende Übertragung auf den Alltagsforschungsbetrieb im Institut fehlte also, und entsprechend war dieser in seinen Methoden und Ansätzen von dem von Adorno als Subsumptionslogik gegeißelten Social Research der Mainstream-Soziologie nicht gar so weit entfernt, wie es programmatisch hätte sein sollen. Das ist ein Problem bis heute geblieben. Also vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich kann mich entsinnen, in der Zeit, in der ich, als ich hier nach Frankfurt kam, 1964, unmittelbar danach in den, glaube ich, 65, 66 in den Semestern, hat Adorno zwei Seminarfolgen angekündigt gehabt, einmal über soziale Konflikte und das andere Mal über Lachen und Weinen. Und die sollten sozusagen konkretes Erfahrungsmaterial, das die Studenten in die Seminare mitbringen sollten, analysieren. Adorno hat wie selbstverständlich dabei darauf vertraut, dass es gute Protokolle in diesen Berichten geben könnte. Und diese Seminare sind ziemlich gescheitert. Und man kann das auch dingfest machen. Die Berichte waren so sophistiziert, schon in Adornos eigenen Theorien, dass sie als Protokolle, als analysierbare Protokolle der sozialen Realität unbrauchbar waren. Ja. Sie trugen die Zirkularität schon in sich. Es wäre viel einfacher gewesen, man hätte eine Videokamera genommen oder ein Tonbandgerät und hätte entsprechendes Material schlicht und einfach gesammelt und versucht zu interpretieren. Ja. Das ist nicht gemacht worden. Adorno hat wie selbstverständlich sozusagen darauf vertraut, dass das schon in der Naturwüchsigkeit erhalten bleibt, wenn die Teilnehmer des Seminars das berichten. Bevor wir am Schluss den Motiven für diese Enthaltsamkeit in der expliziten methodologischen Modellbildung genauer nachgehen, muss zunächst die von Adorno präzise und treffsicher angesprochene Problemlage genauer beleuchtet werden. Um es zur Vermeidung von Missverständnissen noch einmal herauszuarbeiten, es geht in den folgenden Untersuchungen nicht um eine Kritik an Adornos Argumenten, sondern darum, den von ihm eingeschlagenen Weg ernst zu nehmen und auf der Grundlage von Klärungen fortzusetzen, die heute vor allem im Gefolge der enormen Entwicklungen auf dem Gebiet der Sprachtheorie und der kognitionswissenschaftlichen Theorie des Geistes möglich geworden sind. Dass ich mich dabei der Argumente aus der Methodologie der in meinen Forschungsschwerpunkten entwickelten objektiven Hermeneutik bediene, das wurde ja schon gesagt, sollte man mir bitte nicht verübeln. Niemand kann aus seiner Haut. Da ist zunächst die alte Frage der Differenz von Natur und Geistes- bzw. Kultur- oder Sozialwissenschaften. Adorno hält bei aller Wahrheit der Kritik an den tradierten Geisteswissenschaften und ihrem Jargon der Eigentlichkeit an dieser Differenz fest. Ich benutze vielleicht mal kurz ein Zitat, um zu zeigen, wie sehr Adorno den Geisteswissenschaften doch auf die Finger geschaut hat. Er sagt zum Beispiel in dem Aufsatz Soziologie und empirische Forschung an einer Stelle, dort, wo die Menschen unter dem Druck der Verhältnisse in der Tat auf die Reaktionsweise von Lurchen, er zitiert sich selbst aus der Dialektik der Aufklärung hier, heruntergebracht werden, die als Zwangskonsumenten von Massenmedien und anderen reglementierten Freuden passt die Meinungsforschung, über welche sich der ausgelaugte Humanismus entrüstet, besser auf sie als etwa eine verstehende Soziologie. Denn das Substrat des Verstehens, das in sich einstimmige und sinnhafte menschliche Verhalten, ist in den Subjekten selbst schon durch bloßes Reagieren ersetzt. So rechtfertigt er die Teilnahme an der standardisierten Befragung. Eine sehr ambivalente methodologische Bemerkung natürlich. Also er hält an dieser Differenz fest zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, wenn er den Positivismus unter anderem in der einheitswissenschaftlichen Ideologie identifiziert, die ihren Ausgang vom Modell der sogenannten exakten Naturwissenschaften nehme und dieses als maßgeblich für alle Erfahrungswissenschaften verabsolutiere. Entsprechend enthält seine Positivismuskritik das Postulat einer sozial- bzw. gesellschaftswissenschaftlichen Methodologie, die, angeschmiegt an die Eigenarten des Gegenstandes dieser Wissenschaften, sich dem Imperialismus dieser Ideologie verweigert und dies vor allem in der Form der Verweigerung der Subsumptionslogik. Aber es fehlt dabei eine positive Begründung dieser Verweigerung. Worauf kann sie sich berufen? Das wird erst deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das subsumptionslogische Vorgehen, das heißt das Subsumieren von Erfahrungstatsachen unter operationale Indikatoren und wiederum deren Subsumption unter theoretische oder klassifikatorisch deskriptive Begriffe, eine Erkenntnisoperation darstellt, die in den Naturwissenschaften ganz unvermeidlich ist aufgrund der Konstitution ihres Gegenstandes. Denn ohne diese Operation hätten wir in den Naturwissenschaften nichts anderes an Daten vor uns als die Flüchtigkeit der wahrnehmenden Beobachtung im Modell der ästhetischen Erfahrung. In diesem Gegenstandsbereich werden wir vermittelt über unsere Sinneseindrücke mit der unmittelbar gegebenen erfahrbaren Welt der Dinge konfrontiert, die wir dann nachträglich prädizieren und beschreiben müssen. In unseren Wissenschaften, also denen der sinnstrukturierten Welt hingegen, liegen die Erfahrungsdaten, die wir zu erschließen haben, schon immer in einer prädizierten Form vor. Wir können das heute allgemeiner ausdrücken, indem wir sagen, dass wir es in den Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften mit einem Gegenstandsbereich der Sinnstrukturiertheit beziehungsweise mit einer sinnstrukturierten erfahrbaren Welt zu tun haben, wohingegen die Gegenstände der Naturwissenschaften einer sinn- bzw. bedeutungsfreien, stochastischen Welt angehören. Zu Adornos Zeiten war diese umstandslose Bestimmung unserer Wissenschaften als die einer sinnstrukturierten Welt noch verfangen in dem führenden Gegensatz von idealistischer und materialistischer Theoriebildung. Die Kategorie des Sinns bezog sich darin, weil unter ihr damals im Zusammenhang der Handlungstheorien inklusive derjenigen von Max Weber wie selbstverständlich der subjektiv gemeinte Sinn, also ein mentalistisch zuschreibbarer subjektiver Zustand verstanden wurde, der methodologisch der Gegenstand einer auf das Nachvollziehen subjektivistisch beschränkten Operation des Verstehens war und unter dem Verdacht stand, auf die Ebene von Epiphänomena des Überbaus beschränkt zu sein, deren konstitutionstheoretische Betonung entsprechend nur ein Zeichen nicht getilgten Idealismus war. Kann ich, aber dann komme ich nicht durch. Dieser Operation des Verstehens gegenüber nahm Adorno, so scheint mir, eine nachvollziehbar ambivalente Position ein. Einerseits rechnete er ihr durchaus positiv im Kontrast zur positivistisch-dogmatischen Verweigerung mentalistischer Begriffe, insbesondere im Behaviorismus und in der vorherrschenden akademischen Psychologie, das Bemühen an, den Konstitutionsbedingungen der sinnhaften Lebensvollzüge methodologisch gerecht zu werden. Andererseits aber waren ihm die geisteswissenschaftlichen Traditionen des Sinnverstehens, insbesondere der Einfühlung und der damit häufig verbundenen Feier des einzigartig Außeralltäglichen, den man nur in entsprechender Gestimmtheit nachspüren konnte, suspekt. Und Verkörperungen einer idealistischen Wissenschaftsauffassung, das vom Materialismus des gesellschaftstheoretischen Programms ideologiekritisch zu durchdringen war. Heute können wir diese Ambivalenz aufgrund der Entwicklungen in der Konstitutionstheorie der Sozialwissenschaften besser auflösen, als es damals möglich war, und zwar im Begriff der objektiven oder latenten Sinnstrukturen, die durch generative Regeln erzeugt werden. Durch jene Regeln, auf die wir uns auch in der Rekonstruktion dieser Sinnstrukturen berufen können, um deren Geltung zu begründen. Dadurch ändert sich die erkenntnistheoretische Problemlage für die Sozialwissenschaften grundlegend. Im Übrigen, die Kategorie des objektiven Sinns kommt bei Adorno ständig vor, insbesondere in der negativen Dialektik. Erstens, mit dem Begriff von objektiven Bedeutungsstrukturen bzw. latenten Sinnstrukturen, latent, weil logisch unabhängig von ihrer Manifestation in der mentalen Repräsentanz von Subjekten, wird methodologisch eine Realitätsebene konstituiert, die den noch für den Neukantianismus kennzeichnenden Dualismus von Erklären und Verstehen, von Materie und Geist, von Leib und Seele, von Objektivität und Subjektivität, dem Adorno misstrauisch gegenüberstand, überwunden, die den überwindet, indem die Welt der Bedeutungen auf eine dritte Ebene, der auf anderes nicht reduzierbaren Konstitution in der Erzeugung durch algorithmische Regeln gehoben wird, jenseits der Ebene der Dinge und des Bewusstseins. Die Bedingung der Möglichkeit menschlicher Praxis und damit der historischen systematischen Erzeugung von Neuem besteht genau in dieser Erzeugung durch Regeln, die algorithmischen Status haben und als solche in der Sprache, in deren Komponenten von Phonologie, Syntax und Pragmatik, im logischen Schließen und in der Sittlichkeit als eine objektiv gegebene Kooperation auf dem Boden der Reziprozität vorliegen. Diese Regeln können als konkrete historisch-empirische Erscheinung je kulturspezifische Ausprägungen annehmen, wie zum Beispiel in den Einzelsprachen, aber sie lassen sich, und das gehört konstitutiv zu ihrer Geltungsbasis, immer auf universale Regeln zurückführen, die als solche Material nicht kritisiert werden können. Denn genau dieser Versuch jeglicher Kritik setzt ihre materiale Geltung in deren praktischen Vollzug schon immer voraus. Kritisierbar sind immer nur die impliziten, das heißt praktischen oder expliziten, das heißt methodischen Rekonstruktionen dieser Regeln. Aber diese dem Fallibilismus, wie jede andere Hypothesenbildung grundsätzlich unterliegende Rekonstruktion, müssen wir analytisch, scharf von dem Rekonstruierten selbst, eben jenen Material in unserem Handeln operierenden Regeln unterscheiden. Diese Nichtunterscheidung ist ein häufiger Fehler in der Wissenssoziologie, die Adorno ja auch immer gegeißelt hat, eigentlich auf allen Ebenen, dass die Deutung von dem gedeuteten Gegenstand analytisch nicht scharf genug getrennt wird. Das ist heute das Grundübel des sozialen Konstruktivismus. Und das ist schon ein Problem, das etwa mit dem berühmten Berger-Luckmann-Buch die Konstruktion sozialer Wirklichkeit sozusagen suggeriert worden ist. Die Suggestion, die darin steckt, schon in den Titel, ist nämlich die, dass das Soziale sich in der Konstruktion des Sozialen erschöpft. Und allenfalls noch das Nicht-Konstruierte den Naturdingen zugebilligt wird, aber den objektiven sozialen Strukturen, ja, die fallen dann sozusagen dazwischen durch. Ich kürze das hier ab. Der sozusagen die Regeln, auf die wir uns hier berufen, in der Interpretationspraxis, konnte Adorno noch gar nicht kennen. Adorno ist 1969 gestorben und die erste Theorie, die das explizit zum Programm erhoben hat, war die Chomsky-Theorie, der dann viele andere gefolgt sind, in diesem Paradigma der Unterscheidung von Kompetenz und Performance. Die erste Chomskys Dissertation fällt in das Jahr 1957, da ist sie, konnte man sie nur über Mikrofilm sich besorgen. Die erste deutsche Übersetzung, glaube ich, fällt in das Jahr 1965. Aspekte der Syntaxtheorie sind 1965 auf Deutsch erschienen und dann sind die syntaktischen Strukturen auch später erschienen. Also das ist ein wirklicher Paradigmawechsel und wie schwer das den Deutschen gefallen ist, kann man daran sehen, dass Apel in seinen Transformationen der Philosophie auf verhängnisvolle Weise diesen Regelbegriff umgedeutet hat in einen Normenbegriff. Das ist es eben gerade nicht. Denn die große Leistung ist eben die, dass es Regeln und Normen sind, zwei vollkommen verschiedene Dinge. Der ganze Witz der Chomsky-Theorie ist sofort wieder verloren gegangen, wenn man den Regelbegriff auf einen Normenbegriff uminterpretiert. Also ich kann hier auf die Einzelheiten einer solchen konstitutionstheoretischen Grundlegung der Sozialwissenschaften, die sich von daher ergibt, nicht eingehen. Nur so viel für den hier thematischen Zusammenhang. Natürlich ist sofort die Frage nach der Quelle bzw. der Genesis dieser universalen Regeln aufgeworfen. Man muss nicht der bei den Chomskyanern jetzt üblichen Prämisse der Angeborenheit des Bewusstseins von diesen Regeln anhängen. Die starke und unbezweifelbare Evidenz dafür, dass wir zum Beispiel die Regeln unserer jeweiligen Muttersprache mit einem Minimum an höchst selektivem und darüber hinaus vielfach beschädigtem Input an sprachlichem Erfahrungsmaterial erwerben, dass wir vor allem die Regeln der Wohlgeformtheit erwerben, ohne dass wir je eine negative Evidenz ihrer systematischen Verletzung erfahren, weil die gar nicht vorkommt. Ja? Also es gibt da bei den Ligisten ein wunderbares Beispiel. Nicht wahr? Karl trank Wein und Bier und der Fragesatz mit die sogenannten W-Fragen müssen dann das umdrehen, also beziehen sich auf die Kontinente Wein und Bier natürlich. Ja? Was trank Karl? Ja? Und kein Kind würde je sagen, was trank Karl, Wein und. Also um das was sozusagen nur auf das Bier zu beziehen, sondern wie selbstverständlich formt es das so um bezogen auf die Konjunktion Wein und Bier. Und die negative, das negative Beispiel, was trank Karl, Wein und, ja, um also das Richtige daran zu lernen, wird es nie erfahren, kommt nie vor. Das ist ein logisch interessantes Problem. Ich möchte mich hier nur für diejenigen, die darüber informiert sind, etwas distanzieren von der Angeborenheitsthese, also dass diese Regeln universal gültig sind, und zwar in der starken Weise, dass sie nicht material nicht kritisierbar sind. Daraus folgt für mich nicht zwingend, dass sie angeboren sind. Dass sie natürlich ein starkes neurobiologisches Substrat haben müssen, das liegt auf der Hand und das muss man auch nicht abweisen. Aber jeglicher Versuch, die Neurobiologie und das neurobiologische Substrat solchen Regelbewusstseins zu identifizieren, ist meines Erachtens bis auf Weiteres unverzichtbar, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, darauf angewiesen, zuvor in einer ganz anderen Theoriesprache als die der Neurobiologie, dass die Handlungsvollzüge, also die produzierten Sätze, als sinnlogische Gebilde schon bestimmt zu haben, damit überhaupt die neurobiologischen parallelen Substratvorgänge identifizierbar sind. Und es wird nie, ebenso wie es nicht möglich sein wird, die Traumbilder, die nachträglich berichtet werden können, sozusagen durch irgendwelche neurophysiologischen Untersuchungen eins zu eins abzubilden, ebenso wird es nicht möglich sein, das Regelbewusstsein gewissermaßen in neuronalen Vernetzungen abzubilden, von daher zu begründen. Und das gilt nun nicht nur für die sprachlichen Regeln, sondern auch sogar für die Regeln der Sozialität, der Kooperation, die auch schon in den subhumanen Gattungen gewissermaßen auf dem Boden fest verdrahteter Biogramme anzutreffen und nachzuweisen ist. Sie wird in der festen Verbindung mit der sprachlichen Kompetenz auf die Strukturierungsebene von Sprechakten gehoben, die im Sinne der wesentlich auf Searle zurückgehenden Theorie dann mit der basalen Unterscheidung von konstitutiven und regulativen Regeln die Bedingung der Möglichkeit von Handlungsautonomie erfüllt. Ich kann hier nicht entwickeln, welche anderen Bedingungen für den Übergang von Natur zu Kultur noch hinzutreten müssen, und nicht zeigen, inwieweit dabei der Familialisierung des Vaters in der strukturellen Komplettierung der ödipalen Triade als Kernstruktur der sozialisatorischen Praxis eine führende Funktion bzw. ein führender Antrieb zur Emergenz von naturwüchsiger Sittlichkeit zukommt. Sprache ist dabei unverzichtbar. Das Interessante ist, dass der Vater gewissermaßen sich familialisieren muss, unter anderem im Dienste der Ermöglichung, die verlängerte Aufzuchtpraxis von humanen Neophyten zu ermöglichen, sozusagen von humanem Nachwuchs zu ermöglichen, und dabei die Ambivalenz entsteht, dass gewissermaßen das Kind, deswegen er da ist, zugleich sozusagen eifersüchtig zu ihm in Konkurrenz tritt in der Struktur der ödipalen Triade, und die dabei entstehenden, also es wird ihm sozusagen die Gattin als Mutter entzogen. Und für das Ganze ist er aber da. Um die daraus resultierenden affektiven Ambivalenzen auszuhalten, auch die Ambivalenzen, die damit verbunden sind, dass gewissermaßen die sexuelle Paarungsbereitschaft auf Dauer gestellt ist und nicht mehr saisonal gegliedert, dazu bedarf man sozusagen der diskursiven Sprache. Ohne das wäre das nicht möglich, der Konstruktion hypothetischer Welten. Das ist eine der Begründungen, warum Sprache und Familiarisierung des Vaters in Zusammenhang stehen. Es sollte hier zunächst ausreichen, die Möglichkeit der Klärung einer Theorie der universal gültigen, material nicht kritisierbaren Erzeugungsregeln von Sinn wenigstens anzudeuten. Wir gewinnen damit eine theoretische Begründung für die eigenständige, auf anderes nicht reduzierbare Realität von objektiven Sinnstrukturen. Auf dieser Ebene können wir die Sinnstrukturiertheit des Gegenstandes unserer Wissenschaften im Unterschied zu dem der Naturwissenschaften kategorial fixieren, ohne deshalb gezwungen zu sein, die Objektivitätsforderung der Naturwissenschaften und ihren Gesetzesbegriff aufgeben zu müssen. Aber auch die spezifische Historizität unseres Gegenstandsbereichs verlieren wir dadurch keineswegs, wie noch zu zeigen sein wird. Vermerken möchte ich jedoch, dass damit an ein dogmatisches Tabu der Frankfurter Schule gerührt wird. Denn für sie war ganz im Sinne von Marx die Berufung auf Universalien immer schon ein Zerreißen des historischen Materialismus und ein Sakrileg an der These von der Historizität der Begriffe und der Sache, die sich in ihnen ausdrückt. Das gilt auch für Adorno, wie man vor allem an seinem Aufsatz über Statik und Dynamik ersehen kann. Die Behauptung von Universalien, also von Konstitutionsbedingungen der humanen Sozialität, die der historischen Bewegung der Praxis schon immer vorausgeht und als konstitutionstheoretisch zu fassen und zu bestimmen ist, fiel für dieses Denken gleichermaßen unhaltbar entweder in die Sphäre eines platonistischen Idealismus zurück oder, noch schlimmer, in den Biologismus der Reduktion auf sogenannte anthropologische Invarianten. Das Argument ist, was Bedürfnisse anbetrifft, natürlich vollkommen richtig, aber nicht, was solche Regeln anbetrifft. Diese auf die Kategorien von Bedürfnissen und Motivationen durchaus zutreffende Kritik greift ins Leere, sobald das zu explizieren ist, was schon Hegel mit dem Begriff der Sittlichkeit fasste und was wir heute als für die Lebenspraxis konstitutive Basis einer Sozialität bestimmen können, die in ihrer Strukturgesetzlichkeit jeglichen Prozess des Etwas-Austauschens, also den marxischen Tauschverhältnissen, schon immer vorausgeht in der zweckfreien Logik des Sich-Austauschens. Einer Logik, die Marx nicht mehr explizieren konnte, weswegen er in dieser Hinsicht hinter Hegel zurückfiel und dessen diesbezüglichen Materialismus von den Füßen auf den Kopf stellte. Das hat Adorno meines Erachtens auch nie so recht sehen können, weswegen er dann auch an der fast schon Stereotyp einsetzenden theoretischen Versatzfigur von den Tauschverhältnissen routinisiert festhielt, ohne sie selbst je zu untersuchen. Das haben wir heute Morgen im Anschluss an den Vortrag von Herrn Backhaus diskutiert. Restituiert man jedoch diesen Ausgangspunkt einer Natur, wüchse sich aus der Sphäre der Natur in die Sphäre der Kultur naturgeschichtlich sich transformierenden Sozialität und versucht, konstitutionstheoretisch von deren Strukturgesetzlichkeiten explizit auszugehen, dann stellt sich das Verhältnis von Universalität und Historizität ganz einfach und entspannt dar. Nicht von einer Ausschlussbeziehung zwischen beiden Kategorien müssen wir dann weiter ausgehen, sondern sie in einem dialektischen Bedingungsverhältnis sehen. Dieselben Phänomene können wir erschließend immer nur untersuchen, wenn wir sie unter beiden Gesichtspunkten gleichzeitig betrachten. Zunächst treten sie methodisch greifbar immer nur als je konkrete historische Erscheinung vor uns. Aber erklärend aufschließen können wir sie letztlich immer nur in dem Maße, in dem wir die an ihrer Erzeugung beteiligten Universalien im Prinzip rekonstruieren. Universalität und Historizität schließen sich dann nicht aus, sondern bedingen einander in der Sphäre der humanen Sozialität. Mythen zum Beispiel haben die universale Funktion, die drei Fragen nach dem Woher, Wohin und der Bestimmtheit des Hier und Jetzt beantworten zu müssen. Aber sie können diese Funktion nur erfüllen, wenn die Antwort für den jeweiligen Fragesteller eine unverwechselbar individuierende, seine historische Einzigartigkeit begründende ist. Sprache erlernen wir immer als Einzelsprache, die den Platz der Muttersprache endgültig besetzt hat und dann alle anderen Sprachen, die wir gleichermaßen gut hätten erwerben können, wären sie unsere Muttersprache gewesen, automatisch zu Fremdsprachen machen. Das Inzesttabu ist eine Universalie nicht nur in dem empiristischen Sinne der universalen Nachweisbarkeit, sondern im konstitutiven Sinne der Bedingung der Möglichkeit von gesellschaftlichem Austausch. Ohne es keine Vergesellschaftung und keine Vergemeinschaftung. Aber in Erscheinung tritt es je historisch konkret in sehr unterschiedlichen Heiratsregeln und Verwandtschaftsorganisationen, die gewissermaßen seine positive Kehrseite bilden. Gerade am Inzesttabu kann man sich aber auch exemplarisch klar machen, dass die Zuweisung der Universalien entweder zu platonistischen Ideen oder zu angeborenen Grundausstattungen nicht zutreffen kann. In der gesamten psychoanalytischen Entwicklungstheorie wäre sofort der Boden entzogen, würde man von der Universalität des Inzesttabus auf seine Angeborenheit zurückschließen. Diese Theorie beruht ja auf der Grundannahme eines ursprünglichen Inzestwunsches, der mühsam in einen Inzestscheu durch Aneignung jenes Tabus umgewandelt werden muss. Entsprechend müssen wir, und das ist die in Deutschland permanent missverstandene Grundposition des Lévi-Strauss'schen Strukturalismus, von einer Position eines Dritten zwischen den beiden Sphären ausgehen, die aus der Gleichsetzung von Invarianzen mit biologischen und Varietäten mit historischen bzw. kulturellen bestehen. Dieses Dritte besteht in Universalien, seien es Regeln oder Strukturen, die gleichwohl nicht auf Biologie sich reduzieren lassen, sondern mit dem Übergang von der Natur zu Kultur erst emergieren, also kulturelle Universalien sind. Auf sie stoßen wir auch, wenn wir die methodologisch zentrale, eigenlogische Realität von objektiven Bedeutungsstrukturen beziehungsweise latenten Sinnstrukturen konstitutionstheoretisch begründen müssen, die wir ohnehin nicht verleugnen können, sobald wir forschungspraktisch damit beginnen, ungefilterte Daten, also freie, vorverschlüsselte, ungefilterte Daten, das heißt natürliche Protokolle menschlicher Praxis, also nicht auf subsumptionslogische Datenerhebung zurückgehende Materialien zu analysieren. Zweite entscheidende Prämisse. Mit diesem Begriff von objektiven Sinnstrukturen ergibt sich zwangsläufig eine Position, in der wir den auf Locke und Hume zurückgehenden und bis heute dogmatisch festgehaltenen Empiriebegriff aufbrechen. Ich habe das heute Morgen in einer Diskussion schon anbringen müssen, das Argument. Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, also nichts ist im Geist, im erkennenden Geist, was nicht zuvor in den Wahrnehmungssinnen war, denn so ja der von Locke übernommene Grundsatz von Hume. Denn diese objektiven Sinnstrukturen sind Gebilde, für die konstitutiv ist, dass wir sie nicht sinnlich wahrnehmen können. Im Übrigen eine paradoxale wortgeschichtliche Konstellation. Insofern ja der Terminus sinnlich auf denselben Wortstand zurückgeht wie Sinn. Also auf wie das, was wir gerade nicht sinnlich wahrnehmen können. Es muss also ursprünglich, so können wir diese Paradoxie auflösen, in die wortgeschichtliche, das Wahrnehmbare durch die Sinne Aufnehmbare als bedeutungshaft schon immer naturwüchsig gegolten haben. Eine Beobachtung, die man für die These vom Primat der sinnstrukturierten Praxis als Basis jeglicher Erkenntnisleistung verwerten kann. Wir können die objektiven Sinnstrukturen weder sehen, noch hören oder riechen oder schmecken oder ertasten. Sie sind aber dennoch empirisch in dem zwingenden Sinne, dass wir ihre Existenz und ihre Wirkung mit Hilfe unstrittiger Methoden nachweisen und bestimmen können. Als solche können wir sie nur lesen, nicht wahrnehmen. Sie sind also in diesem Sinne von vornherein abstrakt und nicht konkret. Sie sind, dieses Abstraktsein beginnt schon bei den für die Ästhetiktheorie zentralen synästhetischen Empfindungen. Denn das für sie tragende Prinzip der Überbrückung zwischen den Eindrücken in mindestens zwei verschiedenen Sinnesmodalitäten muss ja über eine triviale neuronale Basis hinaus ein sinnlogisches, prinzipiell sprachlich ausdrückbares sein. Diese fundamentale Feststellung einer Empirie jenseits sinnlicher Wahrnehmung hat nun enorme Folgen. Und wie schwer das in der Theoriegeschichte ist, mögen Sie daran ablesen, dass Max Weber, der doch nun objektive Sinnstrukturen en masse faktisch untersucht hat, eben das methodologisch noch nicht ausdrücken konnte und gezwungen war, in seinen methodologischen Schriften zu unterscheiden zwischen empirischen Zusammenhängen und Sinnzusammenhängen, eine Redeweise, die präsupponiert, dass die Sinnzusammenhänge nicht empirisch sind. Und das ist natürlich, wenn man das mit dem Hume'schen Empiriebegriff vergleicht, durchaus richtig und konsequent. Aber es ist natürlich unrichtig, insofern der Empiriebegriff nach wie dann für die eigenen Weber'schen Untersuchungen von vornherein viel zu eng gefasst ist. Diese Feststellung bricht nämlich mit einem Empirismus der bloßen Beschreibung und der Faktizität und führt zwingend dazu, dass Datenmaterial, das als jeweilige Ausdrucksgestalt ja schon immer in einer Sinnstruktur besteht, die eine Beschreibung bzw. Repräsentanz von Welt einschließt, durch Rekonstruktion eben dieser abstrakten Sinnstrukturen erschließen zu müssen. Sie kommt also in dieser Hinsicht Adornos Modell von einer nicht-positivistischen Sozialforschung zumindest sehr entgegen. Sinnlich wahrnehmen lässt sich an den objektiven Sinnstrukturen lediglich das Ausdrucksmaterial, an das ihre Lesbarkeit gebunden ist. Wir nehmen die Farbe des Papiers, auf das das Lesbare gedruckt ist, ebenso wahr wie die Farbe und die Form der gedruckten Zeichen, die Schallwellen des gesprochenen Wortes und so weiter. Aber dieses sinnlich Wahrnehmbare ist nicht identisch mit den nur lesbaren Bedeutungen. Es ist nur die materielle Seite der bedeutungstragenden Zeichen. Deswegen unterscheiden wir in der objektiven Hermeneutik am Grundbegriff der Ausdrucksgestalt, auf die sich jegliches für unsere Wissenschaften relevantes Datenmaterial als begriffliche Einheit reduzieren lässt, den Aspekt des Ausdrucksmaterials, an das die Empirie von objektiven Sinnstrukturen gebunden bleibt, mit dem Begriff des Protokolls. Von dem Aspekt der in sich abstrakten, nicht wahrnehmbaren Bedeutungshaftigkeit im Begriff des Textes. Darin lässt sich die Stufung von der Natur zur Kultur wieder erkennen. Während die Ausdrucksmaterialität als sinnlich wahrnehmbare Seite des Protokolls analytisch in die Sphäre der Naturdinge hineinreicht, ist die Bedeutungsstruktur als solche frei davon und nichts als Kultur. Aber in ihrer empirischen Existenz bleibt sie dennoch an die Materialität des Ausdrucks gebunden. Das gilt auch für die Grenzfälle von Protokollen, wie etwa den Erinnerungen. Methodisch nachweisen können wir sie nur, wenn sie gebunden an die sinnlich wahrnehmbaren Ausdrucksmaterialitäten einer Erzählung oder Aufzeichnung in Erscheinung treten. Deswegen muss man sie auch vorstellen. vom Gedächtnis scharf unterscheiden. Und deswegen sind solche Begriffsbildungen wie kulturelles Gedächtnis meines Erachtens eher verwirrend und analytisch unklar. Damit hängt eine weitere, denn Gedächtnis ist nichts anderes als Speicher. Alles andere ist Erinnerung. Und das Vergessen ist nicht ein Gegenbegriff zu Gedächtnis, sondern ist ein Gegenbegriff zur Erinnerung. Damit hängt eine weitere wichtige Feststellung zusammen. Auf der einen Seite haben objektive Sinnstrukturen eine empirische Realität außerhalb der mentalen Repräsentanz eines Erzeugers oder Rezipienten. Das kann man daran ersehen, dass wir in Aporien gerieten, würden wir die Existenz zum Beispiel von Sinnstrukturen verleugnen, die von verborgenen, möglicherweise jahrtausendelang vergessenen Protokollen, wie zum Beispiel den Schriften von Qumran, konstituiert sind. Würden wir ihre Realität davon abhängig machen, dass sie konkret gelesen oder rezipiert worden sind, würden wir die Realität ihrer Sinnstrukturen automatisch unkritisch vom jeweils historisch gebundenen Verständnis des konkreten Lesers abhängig machen, wie das in der philosophischen Hermeneutik auch üblich ist. Das sieht zu einem, und dann kommt man in hoffnungslose Zirkularitäten. Weil wenn es dann um Geltungsfragen von Interpretationen geht und die dann sozusagen standpunktabhängig gemacht werden, dann können Sie letzten Endes nur Gurus einsetzen, um Strittigkeiten zu lösen. Dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt gelesen werden, ist für die Zeitlosigkeit ihrer Geltung kontingent. Konstitutiv für diese Geltung ist ausschließlich, worin die empirisch gegebene Ausdrucksgestalt besteht. Sie sind ein Potenzial und doch eine empirische Realität. Insofern ist also die an sich zeitlose, das heißt aus der jeweiligen konkreten historischen Praxiszeit eines Lesers entkoppelte und auf Dauer gestellte objektive Sinnstruktur eines Textes beziehungsweise einer Ausdrucksgestalt auf der anderen Seite historisch zeitlich gebunden. Sie hat nämlich einen Anfang an der Stelle, an der ihre Ausdrucksmaterialität ursprünglich geschaffen wurde und ihr Ende dort, wo eine solche Ausdrucksmaterialität nicht mehr vorhanden ist, das heißt, wo es weder eine Erinnerung noch eine materialisierte Spur dieser Ausdrucksgestalt mehr gibt. Dann kann man darüber nicht mehr reden und man kann es auch nicht erinnern. Dann ist es wirklich weg. Dann ist auch die objektive Sinnstruktur als solche nicht mehr nachweisbar. Das verstehe ich unter der zuvor genannten Stufung, dass die abstrakte, der sinnlichen Wahrnehmbarkeit enthobene Empirie der objektiven Sinnstrukturen gleichwohl an die Existenzvoraussetzung einer sinnlich wahrnehmbaren Ausdrucksmaterialität gebunden bleibt, die umgekehrte Relation aber nicht gilt. Drittens, der erkenntniskonstitutive Zirkel im Verhältnis von intuitivem Regelbewusstsein bei der Vorabbereitstellung wohlgeformter Handlungen und Äußerungen für die Datenanalyse und von methodisch expliziter Regelkonstruktion auf der Basis dieser Daten bringt es mit sich, dass wir diese in der Entwicklung von Kompetenztheorien faktisch in Anspruch genommene Regelkompetenz auch in der forschungspraktischen Operation der Rekonstruktion von objektiven Sinnstrukturen konkreter Ausdrucksgestalten einsetzen können. Ich will es einfacher machen. Dieser erkenntniskonstitutive Zirkel ist ganz simpel. Um nämlich solche Regeln rekonstruieren zu können, müssen Sie zuvor nach Maßgabe des intuitiven Urteils der Angemessenheit im Sinne dieser naturwüchsigen Kompetenz, die im Sinne der Regelerzeugung wohlgeformten Äußerungen, Sätze, Handlungen und so weiter schon von den nicht wohlgeformten unterschieden haben. Sonst würden Sie nämlich, wenn Sie diese Unterscheidung nicht machen, Regelrekonstruktionen über nicht wohlgeformte Gebilde machen und damit sozusagen zu falschen Regeln kommen. Es ist aber so, dass diese Rekonstruktion dann genau die Regeln expliziert, die erklären können, warum sie zuvor vorgängig das Urteil der Angemessenheit fällen konnten. Das ist ein unhintergehbarer erkenntniskonstitutiver Zirkel. Das ist für den objektiven Hermeneuten, der sich auf diese Regeln letztlich berufen muss, eine außerordentlich bequeme Situation. Es wäre nämlich nach Maßgabe dieser Erkenntnis ganz falsch, würden wir bei der Geltungsüberprüfung von Sinnrekonstruktionen verlangen, explizit die Regeln auch einzusetzen, operativ, erkenntnisoperativ, die sich aus den jeweiligen Kompetenztheorien ableiten lassen. Denn da die genauso fallibel sind wie jede andere erfahrungswissenschaftliche Theorie, können wir da auch nicht sicher sein, ob wir die richtigen haben. Diese Theorien haben aber ihrerseits sozusagen sind nur falsifizierbar unter der Bedingung, dass wir Daten zur Verfügung haben, die im Sinne des Urteils der Angemessenheit als wohlgeformte Handlungen oder Äußerungen gelten können oder Sätze. Also, wenn es sich so verhält, dann kann der objektive Hermeneut von vornherein sich auf sein intuitives Regelbewusstsein verlassen. Und natürlich kann er dabei fehlgehen, aber das wird man sofort bemerken, wenn man Sequenzanalyse betreibt, wo man Fehler macht. Und dann muss man eben, wenn etwas strittig ist oder wenn man einen Fehler gemacht hat, zurücksteigen und muss dann sozusagen die Regeln in ihrer Geltung, in ihrer Explikation so weit reflektieren oder so weit zur Explikation bringen, wie es nötig ist, um die Strittigkeit geregelt argumentativ aufzulösen. Das ist in der Praxis überhaupt kein Problem. Damit sind meines Erachtens auch die Grundlagen des Positivismusstreites, an dem sich Adorno maßgeblich beteiligt hat, radikal verändert. Denn man muss zwei ganz verschiedene Bedeutungen und Verwendungsweisen des Terminus Sinn unterscheiden. Zum einen bezieht sich dieser Terminus auf das, was praktisch unser Leben in seiner Endlichkeit und unter Bewährungsdruck stehend erfüllt. Das meinen wir, wenn wir von der Sinnfrage sprechen, die Menschen existenziell stellen und deren wegen sie esoterische Seminare besuchen. Diese Bedeutung von Sinn bezieht sich auf normative Annahmen im praktisch relevanten Sinne. Allein darauf kann sich die Habermasche Grundoperation der Ja-Nein-Stellungnahme als basale Instanz der Geltungsüberprüfung beziehen. Die zweite Bedeutung von Sinn, und das ist die hier ausschließlich verwendete, bezieht sich auf Sinn im Sinne von Bedeutung, auf das, was aufgrund geltender Regeln der Bedeutungserzeugung faktisch und ohne ein Dazwischentreten von Normen oder Werten an Ausdrucksgestalten lesbar ist und deshalb empirisch der Fall. Diese Unterscheidung ist in der verstehenden Soziologie nie streng genug gemacht worden. Solange unter Sinn, wie selbstverständlich subjektiv gemeinter Sinn und nicht objektiv gesagter Sinn, die Kombinationen subjektiv gesagter Sinn und objektiv gemeinter Sinn verbieten sich von selbst als sozusagen aporetisch, denn man kann den Sinn nicht objektiv meinen und subjektiv sagen, nur umgekehrt. Solange unter Sinn subjektiver gemeinter Sinn, wie in den Handlungstheorien automatisch verstanden worden ist, kann man auch die beiden kategorial differenten Verwendungsweisen, die ich eben unterschieden habe, nicht stabil auseinanderhalten. Der subjektiv gemeinte Sinn war zugleich immer auch derjenige, der unter dem Aspekt der lebenspraktischen Erfüllung relevant war, auch wenn er sich auf die intendierte Bedeutung einer Äußerung beziehen sollte. Beide Verwendungsweisen von Sinn gehen im Übrigen gemeinsam aus dem Begriff der Funktion bei der Beurteilung des subhumanen Gattungslebens hervor, worin sie noch nicht getrennt sein können, weil im Begriff der Funktion sich die Wertigkeit für das Überleben und die Faktizität der Herstellung eines Zusammenhangs unterschiedslos decken. Solange aber die erste Bedeutung in der Verwendung von Sinn immer noch mitschwingt, beziehungsweise nicht streng analytisch ausgeschieden ist, solange hat man sich mit dem Werturteilsproblem in der Operation des Verstehens von Textbedeutung herumzuschlagen. Mit Bezug auf den objektiven Sinn von Ausdrucksgestalten ist dieses Problem nicht mehr relevant. Denn es geht dann in der Rekonstruktion dieses Sinns, auch dann, wenn sich darin Wertbeziehungen und wertende Stellungnahmen zum Ausdruck bringen, lediglich um das analytische und nicht normative Urteil über die Geltung der Rekonstruktion der objektiven Bedeutung dieses Ausdrucks, um nichts mehr. In Übereinstimmung mit Adornos Verwendung des Begriffs vom objektiven Sinn ist hier festzuhalten, dass Adorno im Positivismusstreit zu Webers Position keineswegs die Distanz entwickelt, die in der Frankfurter Schule und in der Marx-Renaissance nach 1968 zu Weber als angeblichen Positivisten markiert wurde. Da gab es ja dann immer in den Einführungsveranstaltungen die Pokalendspiele Marx gegen Weber, die gingen ja immer 3-2 aus mindestens, wenn nicht 6-1. Damit war das Problem dann zugedeckt. Adorno hat sich an diesen Invektiven gegen Weber kaum beteiligt, wenn man genauer hinschaut, insbesondere wenn man das Co-Referat zu Popper in Tübingen sich anschaut. Kehren wir nun mit diesen Bestimmungen im Rücken zur Untersuchung der Kritik an der Subsumptionslogik als des roten Fadens von Adornos Verhältnis zur soziologischen Forschung zurück. Wir können dann tatsächlich die kategoriale Differenz zwischen den Naturwissenschaften und den Erfahrungswissenschaften von der sinnstrukturierten Welt schärfer fassen, ohne, was auch Adorno zu vermeiden trachtete, in die Aporien eines geisteswissenschaftlichen Idealismus zu verfallen. Die entscheidende Differenz besteht dann darin, dass wir in unseren Wissenschaften von der sinnstrukturierten Welt, von der Konstitution ihres Gegenstandes her, an die Stelle der subsumptionslogischen Operation in der Konfrontation von Theorien mit der erfahrbaren Welt von vornherein das rekonstruktionslogische Vorgehen setzen können, sofern wir darunter nur eine epistemische Operation verstehen, analog zur grundsätzlichen Lesbarkeit der objektiven Sinnstrukturen von Ausdrucksgestalten und versuchen, diese mit der intuitiven Regelkompetenz methodisch explizit auszulegen. Man muss dann nur, worüber in der objektiven Hermeneutik viel geschrieben und begründet worden ist, die Erzeugungsregeln von den Auswahlprinzipien grundsätzlich unterscheiden. Eine Unterscheidung, die in den Handlungstheorien bis hin zu den systemtheoretisch formulierten Begründungen der Soziologie grundsätzlich fehlt. Die Differenz zwischen diesen beiden fundamental verschiedenen Kategorien, also den Erzeugungsregeln und den Auswahlprinzipien, schnurrt dort im Begriff der Erwartung zusammen. Die Sequenzanalyse, das Herzstück der objektiven Hermeneutik, schmiegt sich mimetisch an die reale Sequenziertheit sowohl der protokollierten Wirklichkeit selbst als auch der sie protokollierenden Ausdrucksgestalten an. Sequenzen sind in dieser Betrachtung nicht das Ergebnis trivialer zeitlicher Abfolge und eines bloß temporalen Nacheinanders, sondern das Ergebnis von bedeutungserzeugenden Regeln, die immer eine sequenzierende Wirkung im Sinne der Herstellung von Schlüssigkeit haben. Jede Äußerung oder Handlung, die ihrerseits als schließender Vollzug einer vorausgehend durch Erzeugungsregeln eröffneten Möglichkeit gelten muss, eröffnet aufgrund solcher Regeln sinnlogisch zwingende Anschlussmöglichkeiten, wir nennen sie auch pragmatische Erfüllungsbedingungen, unter denen die beteiligten Lebenspraxen eine Auswahl treffen müssen, im Sinne dessen, dass man sich nicht entscheiden kann. Eine Auswahl treffen müssen, die im praktischen Vollzug einer Nachfolgehandlung besteht. Man muss also, um die Logik der Sequenzanalyse vollständig vor sich zu haben, immer von einer Minimalsequenz von drei Äußerungen, Handlungen oder abstrakt gesprochen Sequenzstellen ausgehen. Aus der Perspektive einer gegebenen Handlung müssen wir, damit sie in ihrer objektiven Bedeutungsstruktur entschlüsselt ist, die von der vorausgehenden Handlung erzeugten Anschlussmöglichkeiten kennen bzw. erschließen, mit Bezug auf die gegebene Handlung durch auswählenden Vollzug eine davon zur Wirklichkeit macht, die dann ihrerseits aufgrund geltender Erzeugungsregeln die Anschlussmöglichkeiten für eine nachfolgende Handlung schafft. Sequenzanalyse bedeutet nichts anderes, als mit Bezug auf jede einzelne Handlung einer Sequenz eine je doppelte Bestimmung durchzuführen. Denn ihr entsprechende Sequenzstelle ist einerseits durch die Eröffnung von Möglichkeiten geprägt und andererseits durch den praktischen Vollzug, in dem eine dieser Möglichkeiten zur konkreten Wirklichkeit wird. Deswegen ist das ist die eigentliche das entscheidende methodologische Instrument zur Vermeidung des Empirismus. Weil Sie bei dieser Analyse immer gezwungen sind, auf zwei Ebenen gleichzeitig zu operieren. Auf der Ebene sozusagen der vollzogenen Wirklichkeit, das wäre die sich Adornos Diktum der Verdoppelung von Fakten beziehen könnte, nicht wahr? Oder das ist die Wirklichkeit, die man abfotografieren kann, weil sie vollzogen ist. Und auf die Empirie von Möglichkeiten, was diese Vollzugsstelle anders hätte sein können, ja, bezogen auf die Empirie. Deswegen ist die berühmte Frage, was wäre gewesen, wenn, in der historischen Analyse eine vollkommen berechtigte und empirische Frage und nicht eine sozusagen eine ausgeschlossene. Weber hat auch das relativ gut vorgeahnt in seinem zentralen Begriff der objektiven Möglichkeiten als ein Bestandteil für die Konstruktion von Idealtypen. Das nun, was ich eben genannt habe, das macht diese Bezugshandlung an einer gegebenen Sequenzstelle zugleich zur Gegenwärtigkeit von Möglichkeit und Wirklichkeit, der zwingend einerseits die Vergangenheit einer wirklichen Handlung beigestellt ist, deren Wirklichkeit die Möglichkeit der Bezugshandlung erzeugt hat, und andererseits die Zukunft der Wirklichkeit einer Handlung, deren Möglichkeit mit der Bezugshandlung erzeugt wurde. Daraus kann man eine Theorie der sozialen Zeit und des sozialen Raums machen, das kann ich hier nur andeuten als Möglichkeit. Es liegt auf der Hand, dass diese Betrachtung nur möglich ist, wenn die lückenlose Sequenzialität von praktischer Wirklichkeit gut protokolliert ist und wenn das zur Verfügung stehende Protokoll methodisch nicht zerstört wird. Das heißt, wenn die Sequenzialität in diesem Protokoll auch wirklich lückenlos so rekonstruiert wird, dass nicht durch Vorgriff auf spätere Sequenzstellen beziehungsweise Handlungen eine Bedeutungsrekonstruktion vorausgehender vorgenommen wird. Sobald das geschieht, liegt eine folgenreiche Durchbrechung des Prinzips der Sequenzanalyse vor. Das ist in allen Inhaltsanalysen der Fall und so weiter. Also subsumptionslogisches Vorgehen, so könnte man das jetzt zusammenfassen, ist nichts anderes als die Missachtung des sequenzanalytischen Grundprinzips. Und rekonstruktionslogisches Vorgehen ist letztlich nur sequenzanalytisch einlösbar. Umgekehrt gilt aber auch, die Sequenzanalyse löst, positiviert, Adornos Forderung einer nicht-subsumptionslogischen empirischen Sozialforschung ein. Die Sequenzanalyse eröffnet einen Weg in der Sozialforschung über die bloße Deskription, bei Adorno die Verdopplung der Fakten, hinausgelangen zu einer Erschließung von Hypothesen über Fallstrukturen, die ihrerseits in einem Prozess der Strukturgeneralisierung im Unterschied zur empirischen Generalisierung die Basis für eine Erklärung konkreter Phänomene abgibt. Grundlegend ist dafür die schon genannte Unterscheidung von Erzeugungsregeln und Auswahlprinzipien. Der erste Parameter erklärt konkret die Eröffnung von Anschlussmöglichkeiten an eine Sequenzstelle, jeweils unabhängig vom konkreten Kontext, und zeichnet aus, ob es sich um eine wohlgeformte Handlung bzw. Äußerung handelt oder nicht. Der zweite Parameter enthält die Argumente, die konkret bestimmen, welche Auswahl unter den Möglichkeiten getroffen wird und wie sie motiviert ist. Beide Parameter zusammen erklären den konkreten Ablauf einer Sequenz. Das Zusammenspiel dieser beiden Parameter ermöglicht genau das, worum es Adorno in seinem Plädoyer gegen ein substanzionslogisches Verfahren ging. Die Erschließung der Lebendigkeit einer konkreten Praxis in ihrem inneren Zusammenhang als Totalität. Es ist in diesem Erklärungsmodell auch eine eigene Begründungsbasis für die selbstverständliche Interdisziplinarität enthalten, in die materiale soziologische Forschung eingelassen ist. Denn die Erzeugungsparameter bestehen aus allgemeinen konstitutiven Bedingungen der sinnstrukturierten Welt und von Lebenspraxis und bezeichnen als solche, auch wenn sie Forschungsgegenstand vor allem in den neuen Disziplinen der Theorie des Geistes, also der Linguistik, Sprechakttheorie und Kognitions- und Neurowissenschaften sind, Bedingungen und Struktureigenschaften der Gegenstände aller Kultur-, Sozial- und Geisteswissenschaftlichen Disziplinen gleichermaßen, sind insofern also neben der von Horkheimer reklamierten gemeinsamen Basis einer interdisziplinären kritischen Theorie der Gesellschafts- und Kulturwissenschaften in Gestalt der politischen Ökonomie im Sinne von Marx, eine zweite, mindestens ebenso bedeutsame, transdisziplinäre Basis und konstitutionstheoretische Klammer, die als solche bisher noch kaum angemessen in den Einzeldisziplinen zur Kenntnis genommen worden ist. Der zweite Parameter der Auswahlprinzipien oder Faktoren umgreift alle dispositiven motivierenden Bedingungen, die die Lebenspraxis, auf welcher Aggregierungsstufe auch immer, ob Person, Familie, Gruppe, Vergemeinschaftung aller Art bis hin zu politisch Souveränen, in ihrem Handeln bestimmen und die wir traditional als Variablen, Faktoren oder Randbedingungen, je nach Typik, den verschiedenen Einzeldisziplinen zurechnen. In der Sequenzanalyse erscheinen sie jedoch nicht, wie im substanzionslogisch-klassifikatorischen Zugriff dieser Einzeldisziplinen gemäß einer Logik der statisch-komparativen Analyse, in der Gestalt von zusammengefügten Messwertekonfigurationen, die sich einzelnen Merkmalsträgern einer Stichprobe zuordnen lassen, sondern als Momente einer durch sequenzanalytische Rekonstruktion sukzessive entfalteten und entwickelten Fallstruktur, die sich an der Singularität der Sukzession von Auswahlketten immer wieder erkennen lässt. Sie bilden also einen fallspezifischen inneren Zusammenhang, jenen Zusammenhang, den Adorno als gewissermaßen gesetzeswissenschaftliches Erkenntnisziel ins Zentrum stellte und mit dem Begriff der Totalität belegte. Interdisziplinarität ergibt sich mithin hier nicht als Folge eines willkürlichen Entschlusses zur Kombination von Variablen aus verschiedenen Disziplinen, so das ist ja heute überall gefragt, sondern, das muss man, wenn man Drittmittel kriegen will, muss man das ja ohnehin machen, sondern als organische, zwangsläufige Folge der Rekonstruktion einer Fallstruktur aus einer prozessualen Sequenz ihrer Praxis. Das Zusammenspiel der vielfältigen Faktoren ist also nicht das mehr oder weniger willkürliche Ergebnis der gleichzeitigen, gewissermaßen momentaufnahmeartigen, subsumptionslogischen Messung einer Vielzahl von Variablen in einer Stichprobe von Merkmalsträgern, sondern die auf die Rekonstruktion der Fallstrukturgesetzlichkeit in ihrer Einzigartigkeit gerichtete Sequenzanalyse gibt dieses Zusammenspiel automatisch frei. Daraus ergeben sich nun mehrere Folgerungen, die allesamt für Adornos Modell einer die Subsumptionslogik überwindenden Sozialforschung von zentraler Bedeutung sind. Als erstes wäre zu nennen die systematische Differenz bei Fallstudien. Adorno hat ja den Begriff Case Studies ähnlich wie Social Research auch gerne gebraucht. Mit einem gewissen ironischen Unterton immer, der eigentlich treffen wollte, dass diese Case Studies gewissermaßen leserfreundliche Maßnahmen und Reklameaktionen sind, aber nicht wirklich das Programm einlösen, worum es ihm geht. Und das würde den Unterschied treffen zwischen Fallbeschreibungen, die nichts anderes sind als subsumptionslogisch gewonnene Messwertekonfigurationen. Je mehr Variablen Sie einsetzen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das nie wiederholen wird. Das ist dann eine sehr triviale Form von Singularität, Diese Singularität haben Sie ja letztlich schon vor sich bei jedwedem Ereignis, weil das hat immer eine singulare Raumzeitstelle. Ein zweites Ereignis kann, wenn Sie die nur genau messen, an dieser Raumzeitstelle sich nicht ereignen. Auf diese Trivialität von Singularität und Individualität reduziert sich Becks Individualisierungstheorie. Mehr ist das ja nicht. Und das ist eine ziemliche Schande, dass in unserem Fach eine solche Theorie sich so lange als Theorie hat halten können. Ja. Das muss man bei einer solchen, da ist noch nicht mal sozusagen die Erfahrung drin über den Unterschied von Individualisierung und Individuierung. Nicht wahr? Ein Künstler individualisiert zum Beispiel seine Grafikblätter dadurch, dass er sie nummeriert. Ja? Abzugnummer so und so, das ist Individualisierung. Das hat nur mit Individuierung überhaupt nichts zu tun. Das ist eine rein äußerliche, triviale Angelegenheit. Fallrekonstruktionen jedoch sozusagen gewinnen über die Sequenzanalyse sozusagen die innere Gesetzlichkeit, die Bildungsgesetzlichkeit, nach der dieses konkrete Gebilde handeln muss, wie es handelt. Zweitens, Sie können die Differenz, die bezieht sich auf die Differenz von Strukturreproduktion und Strukturtransformation und darauf, dass der Normalfall hier die Strukturtransformation ist. Wenn Sie von einem Gebilde eine erste Sequenz analysieren, dann können Sie nicht entscheiden, ob das jetzt ein Fall von Strukturreproduktion ist und Transformation. Wenn Sie wissen wollen, ob es sich um eine Reproduktion handelt, können Sie das nur bestätigen dadurch, dass Sie eine vorausgehende Sequenz sich greifen und die analysieren. Und wenn dann da dasselbe passiert ist, dann können Sie sicher sein, dass beim zweiten Mal es sich um eine Reproduktion handelte. Solange Sie dessen nicht sicher sein können, solange die diesen Beleg nicht haben, müssen Sie davon ausgehen, dass es eine Transformation ist, also sozialer Wandel. Das heißt, in dieser Analyse ist der soziale Wandel die Normalform. Im statisch-komparativen Ansatz ist es genau umgekehrt. Sie können die Momentaufnahmen, die Sie im statisch-komparativen Ansatz subsumptionslogisch sammeln, zeitlich noch so sehr aneinander rücken. Sie haben nie die Bewegung, die Transformation selbst direkt erfasst. Sie müssen immer eine Interpretation imputieren von außen. Es ist immer geprägt durch eine Beliebigkeit. Das, denke ich, ist etwas sehr Wichtiges und das ist das Problem, was Adorno in dem schon mehrfach heute zitierten Aufsatz Statik und Dynamik am Wickel hat, aber meines Erachtens eben also sozusagen klar sieht, aber nicht lösen kann. Es gilt nämlich von hierher die doppelte Prämisse von der Sequenzanalyse her, dass jede Statik ist das dynamische Ergebnis einer Reproduktion und nicht einfach Ruhe. Das sieht Adorno auch, aber er weiß nicht, wie man das methodisch einlöst. Das ist ja gerade die Quintessenz seines Aufsatzes und seiner Kritik an Kant darin und auch an John Stuart Mill, dass sozusagen innere Dialektik die Statik und Dynamik als zwei Momente desselben einer Einheit erscheinen lässt, nicht zur Geltung gebracht werden können. Die zweite Prämisse ist, für jede Sequenzanalyse ist die Transformation, wie ich eben ausgeführt habe, der Normalfall und die Identifikation der Reproduktion erfordert eine zusätzliche Beweissicherung. Dritte Implikation, die Übernahme, es lässt sich der Gesetzesbegriff problemlos aus den Naturwissenschaften übernehmen für die je individuierende und individuierte Gesetzlichkeit in Gestalt einer Fallstrukturgesetzlichkeit. Wir müssen nur uns von dem Zwang lösen, dass sozusagen der Gesetzesbegriff reserviert sei für solche Regularitäten und solche Gesetzmäßigkeiten, die gewissermaßen wie das Gravitationsgesetz quasi von außen determinieren. Sobald wir sozusagen von der Autonomie der Lebenspraxis aufgrund einer Bildungsgesetzlichkeit ausgehen, können wir problemlos zulassen, dass dieses Gebilde geprägt ist durch eine sozusagen Allgemeingültigkeit für dieses Gebilde besitzende Gesetzlichkeit, dass die Allgemeingültigkeit für sich in Anspruch nehmen kann, können Sie daran sehen, dass im Prinzip jede Fallstrukturgesetzlichkeit nachgeahmt werden könnte oder als Vorbild dienen könnte, also von beliebig vielen Menschen übernommen werden könnte und dabei die Individuierung durchaus erhalten bliebe. Also nichts spricht dagegen, den Gesetzesbegriff in dieser Weise zu verwenden und das genau wäre eine Einlösung der Dialektik von Allgemeinem und Besonderem. Viertens, und das ist eine entscheidende Implikation, die Sequenzanalyse eröffnet die Möglichkeit, ein Grundbegriffspaar einzuführen von Krise und Routine und damit endlich einen Ansatz zu gewinnen, in dem die Krise der Normalfall ist und die Routine der Grenzfall. Und damit sozusagen die Praxisperspektive als Kategorienbildeperspektive wie in den Handlungstheorien endgültig aufgeben zu können, was sehr wichtig ist, dass man sie sozusagen analytisch auf Distanz bringt. Und dann kann man, sobald man mit solchen Begriffen wie Krise und Routine als Gegenbegriffen oder als zwei Momenten arbeiten kann, also sie, ich muss hier jetzt abgekürzt sprechen, also nehmen Sie die berühmten Theorien von Rational Choice, die leiden eben genau darunter, dass sie gewissermaßen den Begriff der Krise gar nicht, den Fall der Krise nicht anständig analysieren können. Denn sie müssen immer schon voraussetzen, Präferenzskalen für die Lösung einer Entscheidungskrise. Das ist dann aber keine Entscheidungskrise mehr, wenn die Präferenzskalen schon feststehen. Eine genuine Krise ist es nur dann, wenn sozusagen die Berechnung, wenn Berechnungsschemata oder ein Kalkül für eine Entscheidung nicht zur Verfügung steht. Wenn also Sie sich sozusagen ins Offene, auf Verdacht entscheiden müssen und diese Entscheidung sich dann in der Zukunft, in dieser offenen Zukunft bewähren muss. Ja, und dann, daran können Sie auch sehen, dass der Begriff der Rationalität nichts mehr taucht an der Stelle, weil sozusagen in dieser Offenheit, was da entsteht, ist ja erklärtermaßen nicht rational. Denn wenn es rational wäre, in Terms der schon gedeuteten Rationalität, wäre es keine Entscheidungskrise. Die je schon zur Verfügung stehende Rationalität ist ja schon eine Routine. Es ist deswegen aber auch nicht genauso wenig irrational. Ja? Denn das, was daraus, wenn es sich bewährt, entstehen kann, kann eine zukünftige materielle Rationalität sein, kann aber auch scheitern. Also der Rationalitätsbegriff ist für diese Art von Strukturanalysen untauglich. Sie können dieses Schema generell nehmen für die Erzeugung, für die Lösung, für Ansätzen, für die Lösung eines Problems, nämlich systematisch Erzeugung von Neuem. Fünftens, von der Sequenzanalyse her gewinnt man einen Begriff von Subjektivität jenseits der Aporien der Bewusstseinsphilosophie, nämlich Subjektivität als Zentrum lebendiger Erfahrung. Der Subjektivitätsbegriff ist hier nicht mehr nur residual, wie in der Bewusstseinsphilosophie, definiert hier gewissermaßen als das, ja, was also in der einfachsten Form die Quelle von Fehlern ist. Ich habe lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, warum es eine unglückliche Bezeichnung, auf die man gleichwohl nicht verzichten kann, dem Terminus Hermeneutik das Wort objektiv hinzuzufügen. Ich habe das nie verstanden, bis mir das dann halbwegs mal klar geworden ist, dass das genommen worden ist als eine arrogante, unverschämte Selbsternennungsaktion, nämlich also nicht subjektiv, das heißt nicht fehlerhaft. So war das überhaupt nie gemeint, sondern es war so gemeint, dass sich das sozusagen auf objektive Gebilde bezieht. Aber das Interessante war, dass die Leute das mir oder uns als arrogant vorgeworfen haben, die gleichzeitig enormen Wert auf ihren Zugang zur Subjektivität legten. Also eine sehr ambivalente Einstellung. Auf der einen Seite war das subjektiv Quelle von Fehlern und auf der anderen Seite war es die Feier des Geheimnisvollen und nicht hebbar. Darf ich? Wie spät? Wie lange habe ich schon gesprochen? Um Gottes Willen, ja. Gut. Also dann werde ich jetzt ganz schnell die Sache beenden mit einigen wenigen Ausführungen noch, die ich dann frei vortrage. Entscheidend für die Sequenzanalyse ist, wie ich versucht habe auszuführen, dass sie lückenlos bezogen auf vorliegende Protokolle erfolgt. Und daraus kann man nun etwas gewinnen, was für das Adornosche Ansehen zentral war. Sie sind nämlich an die Grenze des Protokolls als Methodiker, als Forscher grundsätzlich gebunden. Sie können die Grenze des Protokolls nie überschreiten. Die davon analytisch zu unterscheidende Wirklichkeit, die protokollierte Wirklichkeit ist als solche flüchtig und schon immer weg. Ja. Und die können Sie auch nie wieder einfangen. Sie können sie nur wieder mit einem anderen Protokoll einfangen. Sie können ein Protokoll auch nicht kritisieren mit dem Hinweis auf protokollierte Wirklichkeit, sondern nur mit einem anderen Protokoll von derselben protokollierten Wirklichkeit. Die Grenze des Protokolls ist nicht überschreitbar in der methodisierten Forschung. In der Praxis ist das natürlich vollkommen anders. In der Praxis sozusagen haben Sie die protokollierte Wirklichkeit in der Unmittelbarkeit des Hier und Jetzt auch in der sozialen Begegnung vor sich. Und Sie können sich dann daran erinnern. Das ist aber wieder ein Protokoll. So, jetzt dreht sich die Sache auf eine interessante Weise methodisch um. Erinnerungsprotokolle sind methodisch sehr schlecht. Wenn man schon auf Protokolle angewiesen ist, also wenn man forscht, dann ist es am besten, man hat Aufzeichnungen, gerätevermittelte Aufzeichnungen. Viel besser als Beschreibungen, weil gerätevermittelte Aufzeichnungen nicht selektiv sind. Sie sind dumm. Wohingegen Beschreibung immer schon bedeutet eine Kontamination von Datenerhebung und Auswertung. Jede Beschreibung ist schon ein Stück Auswertung. Deswegen kann ich auch nicht verstehen, weswegen es so viele Kollegen in meinem Fach gibt, die das Lob der ethnografischen Beschreibung singen. Denen kann man nur sagen, Leute, schafft euch Videorekorder an, Tonbandgeräte, Fotoapparate oder sonst was. Ethnografische Beschreibung, das war im 19. Jahrhundert wichtig, als es solche Geräte noch nicht gab. Da konnte man Daten nicht anders sammeln. Heute können wir darauf lange verzichten. Deswegen halte ich auch dieses dichte Beschreibung, das immer so gefeiert wird, Clifford Geertz, für unsinnig. Ja? Weil, also, Beschreibung, wenn sie dicht ist, ist entweder eine künstlerische Gestaltung oder sie ist schon eine Analyse. Dann ist es aber keine Beschreibung mehr. Ja? Also, man muss schon sich entscheiden, ob man den Kuchen essen will oder ihn behalten will. Solange man beschreibt, kann man nicht dichten. Ja? Oder die Beschreibung ist ganz schlecht. Also lieber Aufzeichnungen und die genau analysieren. Das hat den Vorteil, dass man der Subjektivität viel besser auf die Spur kommen kann, als wenn man versucht, sie direkt zu ergreifen. Die nachadonitischen Subjekttheorien haben meines Erachtens genau diesen Fehler gemacht. Dass sie sozusagen Subjektivität thematisiert haben, aber immer subsumptionslogisch. Versucht haben, mit Kategorien gewissermaßen Subjektivität zu ergreifen, statt die Spuren, die Protokolle, die Subjektivität hinterlassen hat, worin sie sich ausgedrückt hat, systematisch zu analysieren. Denn diese Differenz sprengt zugleich die Einheit von Theorie oder von Wissenschaft und Praxis. Methodisiert müssen sie die Realität anders analysieren als in der Praxis selbst. So, das ist eine Unterscheidung, die für die Wissenschaften von der sinnstrukturierten Welt sehr wichtig ist. Jetzt komme ich nochmal zu dem Verhältnis von Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften. Da wird immer ausgegangen von der Beobachtung, das sei so entscheidend. Die Luhmann-Theorie sagt uns das auch, nicht wahr? Dann wird da sophistiziert, der Beobachter zweiter, dritter Ordnung und so, das kommen Sie ja im Prinzip immer in einen infiniten Regress. Das mag für die Praxis interessant sein und für die Feuilletons natürlich auch. Schön, Herr Jäger. Für die Wissenschaft ist das unerheblich, weil die Beobachtung ist eine Operation der Praxis. Es ist eine Operation im Hier und Jetzt. Für die Wissenschaft ist einzig und allein interessant, welches Protokoll die Beobachtung hinterlassen hat. Nur Protokolle sind wichtig. Alles andere. Und ich meine, Sie können jetzt entgegen und können sagen, ja, aber es gibt doch die Möglichkeit, dass ich etwas erfahren habe, einzigartig und niemand anders sonst. Sollen wir das jetzt dogmatisch wegschneiden? Nein, keineswegs. Sie können es natürlich berichten und dann ist es ein Protokoll. Die Beobachtung als solche ist vorbei. Sie können das Ergebnis Ihrer Beobachtung berichten, Sie können es protokollieren. Und wenn Sie schon auf Protokolle angewiesen sind, dann sind Aufzeichnungen viel besser als alles andere. Das kann man nun nochmal erweitern, diese Feststellung, wenn man dessen eingedenk ist, dass dieser eben erwähnte Grundsatz, Protokolle sind entscheidend, für die Naturwissenschaften und für die Wissenschaft von der sinnstrukturierten Welt gleichermaßen gilt. Auch in den Naturwissenschaften brauchen Sie Protokolle, Ihre Beobachtung. Und das sind in der Regel Messprotokolle oder das sind Aufzeichnungen, die Sie über Geräte machen können, die gewissermaßen die erfahrbare Welt erweitert über die Grenzen der natürlichen Wahrnehmbarkeit hinaus. Das ist der entscheidende Motor der Naturwissenschaften immer gewesen, also die Ausweitung in die makroskopische Welt, die Teleskope, oder die Ausweitung in die mikroskopische Welt. Das war schon das große Thema in der Royal Society 1660. Die mikroskopische und die makroskopische Welt. Wie können wir unsere erfahrbare, wie können wir die Erfahrbarkeit erweitern? Sie können daraus analog dazu sagen, in den Wissenschaften von der sinnstrukturierten Welt ist es vollkommen sinnlos zu glauben, sinnlos zu hoffen, über Geräte, ja, Aufzeichnungsgeräte ausgenommen, aber über Messgeräte würde man sozusagen die erfahrbare Welt erweitern. Bei uns kommt es darauf an, die Lesbarkeit zu detaillieren, genauer zu lesen. Protokolle genauer, detaillierter zu analysieren, das ist der Erkenntnisfortschritt bei uns, genauer aufzuschließen. So, wo bleibt jetzt dann die Differenz zwischen den Naturwissenschaften und den Sozialwissenschaften? Dort, wo gewissermaßen der Beobachtungsgegenstand in den Naturwissenschaften als solcher nicht sinnstrukturiert ist und damit grundsätzlich verschieden von unserem. In unseren Wissenschaften haben wir es immer schon mit sinnstrukturierten Daten zu tun. Sozusagen das, was wir beobachten, das, was wir, unsere protokollierte Wirklichkeit, ist als solche schon sinnstrukturiert. Ja. Während die protokollierte Wirklichkeit der Naturwissenschaften das nicht ist. Und da liegt die große Differenz. Und Adorno ist da vieles durcheinander gegangen, wenn er sich die Positivismuskritik verbunden hat mit dem naturwissenschaftlichen Messmodell. Er hat dabei zu wenig gesehen, dass das Messen in den Naturwissenschaften, also das ist ja nichts anderes als das Manipulieren mit Gegenständen oder Operieren mit Gegenständen, um empirische Relationssysteme herzustellen. Also Steine auf Härtegrad aneinander reiben. Nicht wahr? Das übliche Phänomen. 20 Steine wollen Sie auf Härtegrad unterscheiden, dann haben Sie 190 Paarvergleiche. Und dann zählen Sie einfach, wie oft ist ein Stein geritzt worden und je öfter das der Fall ist, desto weicher ist er. Und dann haben Sie eine eindeutige Rangreihe. Das wäre ein empirisches Relationssystem. Und dem ordnen Sie dann ein numerisches Relationssystem zu. Das sind bei uns in den Wissenschaften, da hat Adorno vollkommen recht, ziemlich periphere Operationen, auch wenn sie faktisch im Forschungsalltag im Mittelpunkt stehen mögen. Adorno sieht nicht genug, dass das auch nur Protokolle sind, diese Messoperationen. Und dann haben wir im Prinzip sozusagen eine Klassifikation von Protokollen ganz anderer Art, nämlich wir haben Protokolle, die aus Aufzeichnungen bestehen, das sind die zu präferierenden. Wir haben Protokolle, die daraus bestehen, dass die Realität, die wir untersuchen, selbst schon Ausdrucksgestalten hinterlassen hat, Dokumente. Ja. Was weiß ich, Gerichtsprotokolle beispielsweise, Gesetze, die verabschiedet worden sind. Also es ist sozusagen von daher, für einen Soziologen wäre es sehr gut, wenn er vom Historiker lernen würde, weil der Historiker den Nachteil hat, dass er häufig Leute nicht mehr befragen kann. Das verurteilt ihn dazu, recherchierbare Datenquellen zu nehmen. Die Soziologen sollten viel mehr Daten recherchieren, bevor sie anfangen, selber zu erheben. Und diese Daten analysieren und nicht permanent befragen. Was kriegen wir schon mit Befragung raus? Das Unbewusste können Sie nicht befragen. Aber das Unbewusste hinterlässt Ausdrucksgestalten, die man rekonstruieren kann. Das ist viel interessanter. Also das sind jetzt alle aufgrund der vorgeschriebenen Zeit grobe Unterscheidungen. Dann haben Sie drittens natürlich Beschreibungen, die nicht allzu viel taugen. Und viertens eben diese Messungen. Protokolle in Form von Messungen. Und dann muss man nur sehen, dass Messungen nicht das Fundamentale sind und Protokolle ein Spezialfall davon, sondern umgekehrt. Protokolle das Fundamentale sind und Messungen davon ein Spezialfall. Ein letzter Punkt, der hier dann noch zu erwähnen ist und der scheidet wiederum zwischen Theorie und Praxis. Ebenso wie das eben erwähnte, die protokollierte Wirklichkeit gewissermaßen flüchtig ist und nicht sozusagen nur festzuhalten, sofern sie ein Protokoll sofern es ein Protokoll hinterlassen hat. Wiederholt sich das noch einmal, wenn Sie sozusagen in die Praxis der Beobachtung selbst hineingehen, das also, was in der Alltagspraxis stattfindet. Dann, und jetzt muss ich doch mal schnell eine Folie auflegen, wenn ich darf, dann ist das schneller gemacht. Haben wir da irgendwie so ein Ding? Bitte? Da ist abgeholt. Also. Nein, dann machen wir es ohne.